dann hast du eigentlich nur drei Möglichkeiten. Es nochmal mit dir zu tun, dir noch eine Leine reinzuziehen oder abzuhauen. Ja, das genau. Und genauso wie ich es gerade sage, so ist es aber auch. Es ist, und guck mal, wenn du mich jetzt so wahrnimmst, dieser Mensch bin ich nicht.
Ja.
Weißt du, ich bin jemand, der auch sehr sensibel ist, der auch ein großes Herz hat. Ich bin nicht umsonst auch Sozialarbeiter geworden, sehr empathisch ist, aber auf diesem Zeug war ich ein Typ, den ich verabscheut habe.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich sitze gerade in meinem Hotelzimmer einen Tag, nachdem ich ein Gespräch mit einer Person, die mich einfach auf der Straße, indirekt angesprochen hat. Ich war mit meinen Kollegen und Kolleginnen vor 7-Eleven, einem sogenannten Späti hier in Tokio. Wir haben morgens den Tag besprochen, was wir unternehmen werden, was wir machen werden. Und dort wurde ich beobachtet aus dem Augenwinkel eines Menschen, der sehr lange in seinem Leben, 10 Jahre lang, Crystal Meth abhängig war. Und offen darüber spricht, einen YouTube-Kanal hat, ein Buch darüber geschrieben, mehrere Bücher geschrieben hat, aber ein Buch darüber geschrieben hat, auch über diese Crystal-Meth-Abhängigkeit. Und mit dieser Person habe ich mich dann entschieden, einen Podcast aufzunehmen. Wir sind spaziert durch Tokio, haben uns über Crystal-Meth, den Osten, Sachsen-Anhalt, die Verantwortung der Gesellschaft, wie man in Schulen richtig über Drogen spricht, gesprochen. Wir haben über unseren eigenen Konsum gesprochen, über Süchte, über Nikotin, über Alkohol, über alles, was uns zerstört und warum wir es immer wieder erleben wollen. Gesprochen habe ich mit Sebastian Kasper. Vielleicht kennen den einige von euch. Ich fand es wahnsinnig interessant, mit ihm zu sprechen. Und vor allem fand ich es total spannend, was passiert, wenn er über Crystal Meth spricht oder wenn er auch über Liebe spricht. Das war ein sehr eindrückliches Gespräch und ich wünsche euch im Rahmen des Summer of Drugs viel Spaß bei dieser Zufallsbegegnung. Okay, vielleicht erklären wir den Hörern und Hörern mal ganz kurz, dass wir uns heute früh am 7-Eleven, du hast mich heute früh am 7-Eleven gesehen.
Genau.
Mir auf Instagram geschrieben.
Ja.
Und vielleicht erklären wir ganz kurz den Hörern und Hörern, wer du bist und warum wir jetzt hier beide durch die Straßen von Tokio laufen und uns über unter anderem Crystal Meth unterhalten werden.
Ja, also ich bin Sebastian Kasper und bin hier als Tourist erstmal in Japan, aber in Deutschland bin ich Sozialarbeiter, YouTuber und Autor und habe 2014 den ersten deutschen Crystal Meth Roman veröffentlicht. Warum? Weil ich war selber 10 Jahre Meth-abhängig.
10 Jahre?
Ja, also ich war auch, also ich sage mal, ich würde mich zu der ersten Generation der Meth-User zählen. Also
bist du diese Generation, entschuldige, dass ich da sofort reingreife, Rätsche, die wir damals alle immer so, weißt du, bei Funk und bei Weiß, damals diese tschechische Grenze,
genau.
Diese Generation
also bist du. Also die Generation, die ihr erst 15 Jahre später abgebildet habt. Ah. Ja. Weißt du, weil ich sag mal, ich habe meine erste Line 1997 gezogen.
Okay, krass.
Ja, und da war...
Wie alt warst du da?
Da war ich 20.
20.
Genau, und wie gesagt, Weißenfels, Sachsen-Anhalt, ist vielleicht auch wichtig zu erwähnen, kompletter Osten, also und auch tschechische Grenze nähe. Und also, da könnte man jetzt ja Stunden drüber reden, was wir vielleicht auch machen.
Ja, aber mal gucken, wie lange wir reden.
Genau. Das Krasse ist ja, was ich immer so gleich erwähne, weil ich mache ja nun auch seitdem das Buch, also mein Debütroman rausgekommen ist, mache ich ja seit 10 Jahren Drogenprävention an Schulen auch. Und was ich immer auch erwähne, ist, dass wir damals ja gar nicht richtig wussten, was das ist. Ich meine, das war eine Zeit ohne Internet, ohne Aufklärungsbroschüren.
Ja.
In den BZGA-Flyern von damals ging es um Koks und Heroin, aber nicht um Meth.
Ja. Was ist der? Also ich meine, Meth ist für mich so ein krasses Schreckgespenst und Meth ist für mich hauptsächlich Breaking Bad.
Absolut. Ja, weißt du, was eigentlich krass ist? Dass wir heute in Tokio über Meth reden, weil Japan ist das Erfindungsland von Meth.
Ach so, ich dachte, erzähl mal.
Methamphetamin wurde 1893 in Japan entwickelt.
Ah ja, stimmt. Der ist dann auch nach Deutschland gekommen.
Ne? Gravitin,
genau.
Das können wir gleich noch einen historischen Abriss machen. Aber nein, Crystal ist eine japanische Erfindung. Und unter dem Namen Hiropon damals bekannt gewesen.
Und wahrscheinlich für kriegerischen Einsatz?
Für Kamikaze-Flieger,
genau. Damit die sich stark und geil fühlen, wenn sie das tun.
Naja, wurde ihnen eingeredet, war letztendlich wie der Volkssturm, sage ich mal.
Ja.
Kinder, die verheizt wurden, waren ja 17- bis 19-jährige Teenager, die dann...
Ja.
Ich meine, Kaiserreich Japan war ja auch faschistisch, ja.
Ja.
Die eine ähnliche menschenverachtende Ideologie wie die Nazis hatten und die ja zum Schluss ihre Kinder verheizt haben.
Ja.
Also so war es ja auch, ja. Und bis zu 3000 dieser Einsätze gab es ja, die militärisch überhaupt keinen Effekt hatten. Das war eher so diese Ideologie.
Ja.
Also dieser Samurai-Kodex.
Also was für ein krasser Zufall. Wir beide treffen uns hier zufällig. Wir sind in Japan, wir reden über Crystal Meth, das passt in den Drogensommer.
Absolut.
Also ist alles perfekt.
Absolut.
Also so.
Das fiel mir halt so ein. Ja, wo ich dachte, okay, wir gehen in Tokio. Also wie wir das mal kennengelernt haben, ist ja schon mal crazy. Und dann reden wir über Meth in Tokio und Japan, wo alles angefangen hat. Von Sachsen-Anhalt nach Tokio.
Ja. Also erstmal, bevor wir loslegen, schön, dass du noch da bist. Schön, dass du dich nicht umgebracht hast. Schön, dass die Drogen dich nicht umgebracht haben.
Danke.
Also das ist irgendwie so, weil das muss man tatsächlich bei...
Viele stehen nicht mehr von mir.
Also, genau. Ja, also man muss das einfach sagen, wir reden jetzt hier gerade so heiter drüber, aber Drogen, besonders solche Drogen wie Crystal Meth, die nehmen Leben und töten.
Naja, ich rede heute so heiter. Ich sag mal, es ist halt überlebt, ja.
Ja.
Und mein Ausstieg war 2007, ist ja auch schon eine Weile her. Also ich habe von 1997 bis 2007 aktiv konsumiert.
Ja. Was heißt denn, wenn du sagst aktiv konsumiert? Ist es dann so jeden Tag Crystal nehmen oder?
Nee, sind aber, das schaffst du ja gar nicht.
Ja.
Also ich war auch ein Konsument, der immer gearbeitet hat. Also ich hatte schon so ein gesellschaftliches Leben noch.
High Functioning nennt man das dann, ne?
Naja, oder halt die gesellschaftliche Ausrede, dass alles noch okay ist.
Ah, okay.
Ja, aber es war natürlich nichts mehr okay. Und ja, mein bester Freund, damals auch Basser meiner Band gewesen, ist 2015 mit 35 am Schlaganfall gestorben daran. Ja, hinterlässt ein Kind. Also ich meine, du hast absolut recht.
Yeah.
In meinen Veranstaltungen zum Beispiel, du nimmst mich ja gerade so wahr, wie ich bin, ja? Also kommunikativ, irgendwo auch sehr, sehr abholend. Weil wenn ich mit Schülern arbeite, musst du die ja irgendwie catchen.
Ja.
Du kannst ja nicht da vorne so einen Opa-Talk machen, da hört ja keiner zu. Aber dann komme ich natürlich auch in der Mitte der Veranstaltung zu einem Punkt, wo ich sage, okay, jetzt mal zurück zu mir, so nach der ganzen Historie, zu meiner Geschichte. Und du hast gerade meine Worte gesagt, Crystal tötet. Und hinter allem, wie ich das mache, steht eine Dramatik. Steht Tod, Schmerz, Trauer.
Aber vielleicht fangen wir mal ganz nochmal, also jetzt kurz noch nicht bei der Geschichte an, sondern wenn du das 10 Jahre gemacht hast, dann spricht natürlich eine Sucht mit, aber es muss doch auch irgendwie toll gewesen sein.
Ja klar, also wenn Crystal oder alle anderen Drogen nur Bauch- oder Kopfschmerzen erzeugen würden, würde es ja keiner nehmen.
Wie fühlt sich das an? Ist das wie Ecstasy, nur den ganzen Tag oder wie fühlt sich Crystal Meth an?
Also ich würde es mal anders aufziehen. Der große Fehler war ja, dass auch gerade von den Fachstellen und von der Politik jahrzehntelang eigentlich Crystal mit einem klassischen Amphetamin gleichgesetzt worden
ist. In meinem Kopf ist es immer noch so.
Ja, und das ist eben der große Fehler.
Ja.
Ja? Also sagen wir, wenn du jetzt eine Lion Pep ziehst, also Speed, bist du, was weiß ich, 6-7 Stunden drauf und dann ist es wieder vorbei. Dieselbe Menge Crystal wird dich halt 3 Tage durch den Orbit peitschen.
3 Tage?
Ja, 72 Stunden. Genau. Das ist eine immens mächtige, potente Droge. Das ist, sage ich mal, im Amphetamin-Korridor der Endgegner.
Okay.
Es geht nichts drüber. Und wenn du, sag ich mal, also Pep-User bist, Speed-User und also, sag ich mal, Ampfe-affin bist und du ziehst Crystal, wirst du nie wieder was anderes ziehen.
Also ich kenne, groß geworden, Ost-Berlin, 97, ich 16, Love Parade.
Ja.
Sehr, sehr, sehr viele meiner damaligen Kameraden, Schulkameraden, Freunde, Freundinnen waren sehr dürr und hatten Pickel.
Ja.
Das heißt, also ich hab tatsächlich gar keine Drogen genommen, weil mich hat das große Angst gemacht. Meine Eltern haben mich da sehr ordentlich aufgeklärt, haben gesagt, probier alles aus, aber erzähl es uns. Was komplett den Reiz genommen hat, das auszuprobieren.
Mhm. Könnte ich gleich noch was dazu erzählen, ja? Okay.
Zumindest hat es bei mir funktioniert. Und dieses.
Kann ich da gleich mal reingrätschen?
Ja, bitte.
Es gibt meiner Meinung nach mindestens 2 Suchtpersönlichkeiten.
Ja.
Es gibt eine Suchtpersönlichkeit wie du, der einen extremen Respekt vorm Kontrollverlust hat. Und es gibt eben eine Suchtpersönlichkeit oder eine Persönlichkeit wie mich, die immer schon an Grenzüberschreitung, an Gefahr und an Verboten interessiert war. Und der sich diese rationalen Fragen, die du da gestellt hast, in dem Moment gar nicht gestellt hat.
Ja. Ja, also ich hatte so eine Angst. Weißt du, so, das ist auch,
ich will es nicht Angst nennen, ich will es Respekt nennen.
Nee, Angst nee, ist, aber ja, ich hatte, okay, der Grund war ein anderer. Ich hatte so, so einen Schiss davor. Ich habe meine Eltern gesehen, so 97, so dieses, weißt du, dieses eingehämmerte, so Kapitalismus, du musst es schaffen, du musst der Beste sein, du musst arbeiten. Und dann wusste ich, okay, wenn ich jetzt Drogen nehme, dann kann ich, das kann, klappt der Kapitalismus nicht mit mir. So, das ist ja, wie soll ich denn das hinkriegen, wenn ich mir meine Freunde angucke, die in der 10. Klasse gekokst haben?
Ja gut, aber wenn man jetzt zum Beispiel über das amerikanische Phänomen redet, was auch in Deutschland immer mal wird, nämlich Working Poor, ist Meth die Droge der Stunde.
Ja.
Ja, also ich sag mal, wenn man natürlich, ohne dass es irgendwie despektierlich ist, wenn man aus einem situierten Elternhaus kommt, wo alles auch noch in Bahn ist. Ich meine, meine Familie ist zerstört gewesen. Ja, ich bin ein Scheidungskind. Mhm. Ich bin mit 14 von Faschos ins Koma getreten worden. Ich habe da also sehr früh schon tiefe, tiefe Wunden gehabt. Mhm. Also wenn da in jungen Jahren schon so viel aus der Bahn gerät und du dann eben noch diese Persönlichkeit hast, die ich war, ist das eine Mixtur, die dich in einen ganz bestimmten Weg leitet.
Ist das so, wenn du in so eine Klasse gehst, 50-50, würdest du sagen, diese Suchtpersönlichkeit? Oder ist die Suchtpersönlichkeit, die du hast, seltener? Oder kann man überhaupt so eine Statistik machen?
Da würde ich mir das nicht zutrauen, irgendwas zu sagen. Okay. Das ist ja auch so meine subjektive Erklärung. Guck mal, ich werde nächstes Jahr 50, ja?
Ja. Und also dafür, dass du 10 Jahre Crystal Meth genommen hast, siehst du sehr gut aus.
Dankeschön. Konserviert. Ja, genau. Weißt du? Und ich versuche mir ja heute, ich meine, man blickt ja auch zurück. Und mich hat dieses Thema ja nie losgelassen. Wenn du siehst, 2007 war mein Ausstieg. Und jetzt rede ich mit dir in Tokio über Meth. Ich meine, das ist ja immer noch präsent, das Thema. Ja? Und ich versuche natürlich in meiner Suchtbiografie zu ergründen, was waren eigentlich die Gründe, die Punkte. Und das ist ja, und das muss man jetzt auch sagen, ja, bei jedem individuell. Mhm. Wenn es eine Pauschalantwort drauf gäbe, warum wird man süchtig, würde man diesen Talk zum Beispiel gar nicht führen.
Ja.
Ja, weil jeder Konsument, jede Konsumentin hat bewusste oder unterbewusste Gründe, warum er das tut.
Ja.
Ja, und das wissen sie manchmal selbst nicht. Ja, also ich habe es in der Zeit damals nicht gewusst. Heute weiß ich es.
Wir waren jetzt bei dieser Wirkung stehen geblieben.
Das
ist sozusagen Speed, Endgegner ist dann Meth. Also Speed macht doch eigentlich nur wach.
Naja, es werden schon auch Glückshormone ausgeschüttet. Ja, also du hast schon eine Endorphinsache laufen. Also bei Ecstasy noch ein bisschen krasser.
Ja.
Da fehlt dieses Kickige. Aber Meth, ja, Meth, also...
Ist das sozusagen, also wir haben Speed, Ecstasy und dann kommt Meth. Und dann
ich würde sagen Ecstasy, Speed, Meth.
Ah, okay.
Und dazwischen kommt noch Koks.
Okay.
Also vom Punch.
Ja.
Weißt du? Und ja, du hast völlig recht, wie soll man das erklären? Also man erlebt auf Meth in der Anfangszeit, ich meine, so eine Suchtkarriere ist ja wie so eine, wie so ein Berg, der anflutet, der einen Peak erreicht und der dann abfällt und dann zur Krücke wird. Ja. Also du erlebst ja auf Meth ein Glücksgefühl, was nicht von dieser Welt ist. Und das ist ja das Problem. Ja, also dieses Glücksgefühl, du wirst ja nicht körperlich abhängig von Meth, das ist ja eine psychische Abhängigkeit.
Ja.
Dieses Glücksgefühl ist aber eine Lüge, weil du hast dich nicht verliebt, du hast keine sportliche Leistung verbracht, weil es sind ja dieselben Systematiken, die ablaufen. Dopamin, Endorphine werden ausgeschüttet.
Ja.
Und wenn du eben dieses Glück einmal erlebt hast auf diesem Zeug, na, du ahnst, was jetzt kommt, willst du es immer wieder haben. Aber du erarbeitest es dir nicht durch, sage ich mal, Leben, sondern durch ein Gift.
Und du bist dann so 3 Tage glücklich oder ist es so
Nein.
Okay.
Also, du bist 3 Tage wach, aber nicht glücklich.
Okay.
Also ich sag mal so, wir gehen jetzt mal von dem Anfangskonsumenten.
Yeah.
Ich habe zum Schluss auch einen Kram an einem Tag weggeballert. Ja. Also ich sag mal, du als Erstkonsument ziehst du eine Line und das wird dich halt dermaßen wegscheppern, ja. Da werden 7-8 Stunden wirklich alle Glückshormone in dir rausgeschossen, gepaart mit Adrenalin. Der Körper ist ja wirklich unter einem Alarmzustand.
Ja.
Also du brauchst ja, also ich arbeite mit der Polizei zusammen, die bestätigen mir das, du brauchst ja manchmal 6-7 Beamte, um so einen Typen zu fixieren, weil du hast unbändige Kräfte. Also es wird alles reingepackt von deinem Körper, was er ausschütten kann.
Ja.
Kriegsdroge. Ja, also du merkst schon, ja, wo, in welche Richtung es geht. So, und aber nach 6-7 Stunden ist dein Dopaminhaushalt natürlich leer. Und dann kommt die Phase des Abklatsches, haben wir es immer genannt.
Ja.
Dass du halt wirklich innerlich komplett leer bist, eben auch nicht mehr hyped, sondern eine leere Hülle und dann aber noch 2 Tage wach bist und nicht runterkommst. Wir hatten damals noch das Glück, das muss ich auch gleich sagen, bei uns war damals so, wo, wie heute das Problem ist, wir hatten 97, 98, 99 keine Benzos und keine Opioide, um diesen Abklatsch abzufedern. Das machen die Leute ja heute. Das heißt, die entwickeln ja 2 harte Süchte nebeneinander. Die nehmen also Meth zum Hochkicken und dann Opioide und Benzos wieder zum Runterkommen. Also dann bist du im absoluten Polytoxen-User. Ja. Ja? Wir haben damals halt bis zu 15 Bons die Stunde geraucht, um diesen ekelhaften Abklatsch, sage ich mal, abzufedern. Das geht natürlich massiv auf den Kreislauf und auch auf die Birne, ja. Wahnsinn. Aber du merkst schon, wie ich so rede.
Ja.
Das ist Meth, ja. Also wenn ich schon drüber rede, bin ich wieder in diesem Korridor drin.
Könntest du, also wie ist es jetzt so, könntest du sagen, ey, ich gehe jetzt nächstes Jahr aufs Festival und nehme einmal Ecstasy? Oder bist du sagst, nee, ich kann nichts mehr, ich darf nichts mehr.
Richtig, genau. Ja. Das ist, also ich sag mal, jetzt mit 50 geht mir jetzt auch nicht mehr so auf Festivals. Und ich war auch eher immer der handgemachte Typ. Also ich komme aus dem Hardcore-Grunge-Bereich.
Okay.
Und eben nicht aus dem Techno-Bereich.
Ja.
Auch eine Besonderheit, also um ein Klischee mal aufzulösen, ja. Also wir waren keine Love Parade-Gänger, wir haben Hardcore-Shows gespielt und waren auf Crystal.
Okay, also das stelle ich mir, alter Falter, ich stelle mir gerade so, irgendwie so, ihr schreit euch da gegenseitig an.
Genau, wir spielen Stromgitarre und schreien ins Mikro, genau.
Alter Falter.
Genau, und waren halt voll auf Meth, und das meine ich doch. Also meine Botschaft ist eigentlich auch, mit solchen Klischees aufzuräumen.
Ja.
Meth ist nicht Love Parade 90er, 2000, nee, Meth ist Weißenfels, Proberaum, abgefuckt mit Bierbullen in der Ecke und Hardcore-Shows spielen.
Ist Meth eigentlich sowas wie Heroin? Das ist eher eine Sonderstellung? Das ist eher sowas, ist eher ungewöhnlich, dass Leute das nehmen? Oder ist es, weil du so aus der Provinz kommst? Da ist es einfach weiter verbreitet. Also ich kenne keine einzige Person. Mhm. Wirklich nicht? Oder zumindest erzählt man sich das, glaube ich, auch nicht.
Die Meth genommen hat.
Genau.
Ja, es hat schon in der Drogenszene, sage ich mal, oder in der User-Szene, möchte ich mal sagen, schon auch wie Age ein Alleinstellungsmerkmal.
Okay.
Also es gibt viele Leute, die Speed nehmen, sage ich mal, occasionally, also sage ich mal am Wochenende, die Meth nie anhören würden, weil Meth hat einen Ruf.
Ja, einen üblen. Also du hast alle Zähne.
Ja.
Du hast nicht dieses eingefallene Ami-Gesicht, aber das liegt auch daran, dass die Amis keine Krankenversicherung haben. Und bei uns ist das ein bisschen...
Sehr richtig erkannt, Faces of Meth sind gespeist durch fehlende Krankenversicherung und sozialer Verfall. Aber ich bin auch ein Typ gewesen, der auf Meth, sage ich mal, jetzt nicht Verwahrlosungstendenzen entwickelt hat, sondern ich wurde eher manisch. Also ich habe mir halt nicht die Zähne geputzt, sondern 2 Stunden lang. Ja, weil auf Meth, also entwickeln ja die stupidesten Tätigkeiten eine absolute Passion.
Ja.
Also ich habe Leute getroffen, die haben auf Meth 8 Stunden lang Schrauben sortiert und fanden das großartig.
Das ist ja so krass, weil ich habe einmal Ritalin genommen, weil ich ADHS habe.
Ähnlich,
und habe mich nie getraut, das nochmal zu nehmen, weil ich einfach so auf Ritalin, was ja Speed ist, so angefangen habe, wirklich meine Dropbox zu sortieren.
Ja, und du fühlst es.
Und wie toll ist es jetzt, bitte, dass ich alle PDFs, die ich bei mir in der Dropbox
habe. Also wenn ich auf Meth war, hat meine Wohnung geblitzt.
Ja.
Ja, ich habe früh um 3 Möbel auf und abgebaut und habe meine Wohnung umgeräumt. Das Krasse ist ja, du hast so eine Energie.
Ja.
Es ist
hast
halt,
du jetzt auch, wenn du davon... Also
ja, klar, weil das einen auch... Also ich bin jetzt nicht, sage ich mal, rückfällig gefährdend, aber du bist in dieser Welt, in diesem Vibe.
Ja.
Und es ist halt eine Blitzkriegdroge. Ja, also du bist halt am Marschieren.
Ja, ja. Es ist krass. Also so dieses, also ich krieg eine Gänsehaut, wenn du davon erzählst, weil
es holt dich schnapp. Ja, ja, genau.
Und ich so irgendwo ganz weit hinten denke ich so, vielleicht will ich das doch irgendwann mal probieren.
Ja, also ich bin jetzt kein Typ, der sagt,
nee, ich werde es nie probieren.
Ich weiß schon, aber ich will auch mit dieser Mehr aufräumen. Einmal Konsum gleich süchtig, weil das stimmt nicht.
Ja.
Ja, also da gehören schon verschiedene Aspekte dazu. Aber Meth hat schon die Macht, eine Riesenkerbe ins Suchtgedächtnis zu schlagen.
Ja.
Gerade mit diesem Glück, was ich vorhin gesagt habe. Ja, und was auch zur Wahrheit gehört, und das muss ich auch manchmal in den Schulen auch so ein bisschen einordnen, also wenn es jetzt 6. Klasse ist, gehe ich da nicht so rein, aber 7., 8. schon. Es ist halt eine absolute Chemsex-Droge.
Ja.
Ja, also ich habe meine geilsten, sag ich mal, Sexualität auf Meth gehabt, aber auch den einsamsten Sex. Ja, und musste nach meinem Ausstieg auch 1-2 Jahre erstmal wieder eine völlig natürliche Sexualität lernen. Ja, also wenn du halt jahrelang... Ja,
7 Stunden lang wahrscheinlich.
Ja, na gut, 7, vielleicht 2, 3, 4, aber
ja.
Bei mir war das Problem ja eher, dass meine Partnerin damals nicht konsumiert haben, sondern mich, das nehme ich immer gerne als Beispiel, darum droppe ich das jetzt auch, die haben mich halt mit authentischen Gefühlen empfangen.
Ja.
Sie haben mich gemocht, sie haben mich geliebt, wie immer du das labeln möchtest. Und ich bin halt voll als Trophy dorthin und habe die komplett objektiviert.
Ja.
Ich habe sie halt, ich sag's jetzt mal ganz kurz, weggeknallt. Ja, und dann gibt's diese einsamen Momente, sag ich mal, wenn du dann fertig bist, liegst im Bett. Und ich sag mal, zur Sexualität gehört ja eben noch mehr dazu als der eigentliche Akt. Der gehört dazu, zusammen einzuschlafen, zu kuscheln.
Ja.
Das kriegst du ja nicht hin. Ja. Du liegst mit wachen Augen neben der Frau, starrst ins Dunkle und hast eigentlich nur 3 Möglichkeiten. Es nochmal mit dir zu tun, dir noch eine Leine reinzuziehen oder abzuhauen.
Oh.
Ja, das genau. Und genauso wie ich gerade sage, so ist es aber auch. Es ist, und guck mal, wenn du mich jetzt so wahrnimmst, dieser Mensch bin ich nicht.
Ja.
Weißt du, ich bin jemand, der auch sehr sensibel ist, der auch ein großes Herz hat. Ich bin nicht umsonst auch Sozialarbeiter geworden, sehr empathisch ist, aber auf diesem Zeug war ich ein Typ, den ich verabscheut habe.
Ja.
Weißt du?
Also, du hast ja gemerkt, was dort passiert, ist nicht gut für mich. Könntest du dir erklären, warum du nicht früher Schluss gemacht hast? Warum du nicht früher gesagt hast, ich lasse das jetzt, weil ich muss einfach mein Zimmer nicht nochmal umräumen, beziehungsweise ich muss nicht nochmal 4 Stunden Sex haben und mich einsam fühlen?
Ja, das sind die Fragen, die du heute mit bitte 40, 55 stellst. Ja?
Ah, okay.
Ja, das stellst du dir mit 17, 18, 19, 20 nicht. Das ist auch eine Art Lifestyle. Also, um es mal so zu sagen, also, kann ich aber droppen, im Herbst kommt meine Biografie raus. Weißt du, ja. Da habe ich das nämlich auch erwähnt, warum das so war. Wir haben uns mit dieser Droge, ja, wir saßen nicht in Los Angeles und waren eine geile Rockband. Wir saßen in Weißenfels, Sachsen-Anhalt und haben ein paar Shows gespielt, aber durch das Meth haben wir uns gefühlt, als wären wir in Los Angeles. Das hat auch so ein Lifestyle-Ding. Weißt du, wie es genau, wenn du Koks ziehst und du denkst, du bist halt Pablo Escobar, bist aber in irgendeiner dreckigen Bude und ja, bist voll am Abkacken.
Konnte man in Weißenfels, in Sachsen-Anhalt, überhaupt mit einem Jugendlichen und deinen Freunden wie dir umgehen, 1997? Das ist doch, oder einem jungen Menschen
es
mit 20?
Es war sehr exotisch.
Ja,
also, naja, es war auch irgendwo cool. Also, du hast dich durch diesen harten Drogenmissbrauch, den du ja gar nicht damals so gelabelt hast, irgendwo auch schon abgehoben von der Normalo-Masse.
Ja.
Also, ich sag mal, man hat das schon wie einen Orden getragen.
Hast du dich nicht geschämt?
Nein.
Nie?
Ja, ich finde, Scham ist ein großes Wort, also geschämt. Also ich
das ist so, ey, eigentlich müsstest du jetzt irgendwie eine Berufsausbildung gemacht haben.
Hab ich ja. Also ich habe ja alles nebenbei gemacht.
Also ich hatte so, was ich vorhin als beschrieben habe mit diesem Leistungsdruck in den frühen 90ern, dass man irgendwie dazugehören will, dass man es schaffen will.
Das hatte ich nie. Das Feeling hatte ich nie.
Okay.
Also ich habe mich eigentlich jahrelang, und das ist vielleicht eine Sache, wenn du mich so fragst, ich würde mal nicht Scham nehmen, sondern was bereue ich vielleicht? Ich habe schon mehrere Jahre meines Lebens in Unverbindlichkeiten verbracht.
Ja.
Also ich hätte gern, also ich habe ja mit 30 noch mal studiert, nach meinem Ausstieg und so, ja. Also ich hätte gern 7 Jahre eher studiert. Hätte gern 7 Jahre eher ein bisschen mehr Geld verdient und hätte mir, was weiß ich, anderes leisten können. Aber du, ich bin nicht so der Typ, so hätte, weißt du?
Ja.
Das, was ich
zu spät.
Auch nicht zu spät, das bin halt ich.
Das nee, also ist die, sozusagen irgendwie, ja, das genau. Ist halt passiert. Nee, was das,
ich bin ja nur die Summe meiner Prägung, meiner Erfahrung. Und du hast meine Frau kennengelernt, mein Kind. Ich meine, ich habe es ja anscheinend dann doch richtig gemacht alles.
Also, auf den kleinen, kurzen Eindruck, den ich haben kann, ja.
Naja, klar. Ich meine, ich bin mit meiner Frau seit 15 Jahren verheiratet. Wer kann das heute sagen?
Ja.
Ja? Und das war, und ich denke auch, diese Talsohle, die ich durchschritten habe mit der Sucht, hat mich auch dazu gebracht, eben an Dingen festzuhalten, die ich früher leichtfertig hergegeben habe.
Was wäre, das ist gut, dass du das sagst, was wären was du als jemand, der diese Suchterfahrung gemacht hat, Menschen empfehlen würdest, also was ist das größte Learning, was du jedem eigentlich wünschst, dass er das in einer Suchterfahrung mitbekommt? Aber du sagst jetzt, müsst ihr nicht, ich sag's euch einfach. Ihr müsst jetzt nicht süchtig werden für dieses Learning.
Du meinst, wenn jemand selber davon betroffen ist von der
Sucht. Genau. Was hast du Positives möglicherweise aus dieser Sucht heraus gelernt?
Ich finde, wenn wir Sucht sagen, versuchen wir ja sehr komplexe Prozesse zu vereinfachen. Also auf Drogen und auch im Korridor der Sucht lernst du natürlich auch Menschen anders kennen. Lernst auch dich anders kennen. Also ich meine, wir haben ja nicht nur Meth gezogen, wir haben uns ja alles reingeballert. Ja, also von Heroin über Pilze, LSD, alles. Meth wurde zum Hauptproblem. Aber wir waren.
Wie habt ihr denn das geschafft? Also, ich meine, LSD, wirklich krasses Zeug, macht ganz viel mit
dir. Wir hatten ganze Blöcke Hoffmann 2000 auf Tasche, haben jeden Tag uns einen Trip geschmissen.
Wo habt ihr denn das her?
War halt da. Also, ich meine, guter Punkt. Also, Meth zum Beispiel war die erste und einzige Droge, die damals aus deutscher Hand kam. Ja, also, du hast ja sonst schon bei den verschiedenen anderen Drogen, was weiß ich, Heroin, Koks, schon, sage ich mal, eine ethnische Zuordnung. Da gibt es ja einfach diese Infrastrukturen, die Netzwerke. Aber Meth war so die erste Droge, die eigentlich von deinen Kumpels gebracht worden ist. Weil die mit dem Auto rüber nach Tschechien gefahren sind, auf die vietnamesischen Märkte, sich das Pico geholt haben, heißt es ja dort.
Pico?
Pico, ja. Kostet Gramm 5 Euro.
Ja. Wie lange hält ein Gramm bei einem?
Kommt auf deinen Konsummuster an.
Okay.
Also, aber für einen Erstuser 1-2 Wochen.
Okay. Also 5 Euro für 2 Wochen Spaß?
Ne, du verkaufst dann auch für 70 in Weißenfels.
Okay.
Ja, genau. Ja, aber damals waren es noch D-Mark-Zeiten. Ja. Ich wollte nur die Dynamik mal klar machen. Aber zurück zur Frage. Ich will es nicht heroisieren, aber du hast natürlich, ich meine, wir haben damals, das sind ja so, nur so Momente, die mir gerade einfallen. Ja, wir haben auch eine, mit der Hardcore-Band damals, eine Südostasien-Tour gespielt in Malaysia und Singapur.
Wirklich?
Ja. Und haben dort auch Meth geraucht, ja.
Also das heißt ja da nochmal anders.
Tabu.
Ja.
Genau. Und ich meine, wenn ich dir heute davon erzähle, dass wir halt da mit irgendwelchen Dudes in Kuala Lumpur Shabu geraucht haben und eine Show gespielt haben, das sind halt auch Stories. Also ja, das ist, hat schon irgendwo einen Vibe. Ohne das jetzt zu heroisieren zu wollen. Aber was mitgenommen, was dich von mir unterscheidet, habe ich nicht.
Okay. Punkt. Also du hast jetzt nicht irgendwie so, am Ende wird alles gut oder weißt du, so, sowas wie Carpe Diem.
Nein, die Botschaft ist eigentlich, weil eigentlich würde ich es gerne so droppen, wenn jemand wirklich da drin hängt und dort raus möchte, ist die Botschaft, du kannst es nur allein schaffen.
Ja.
Es wird dir keiner abnehmen. Alles andere sind Ausreden.
Wie hast denn du das geschafft?
Indem ich mich letztendlich irgendwann für die Person entschieden habe, die du gerade kennengelernt hast.
Hast du sie kennengelernt, als du noch...
96 war ich das erste Mal in Bali, kurz nach dem Abitur. Da war ich noch clean. Und
aber auch krass, so 96 nach Bali.
Das war noch Bali. Ja, also heute ist es ja, kannst du ja vergessen. Ja? Ja. Heute ist es ja Mallorca für Australier. Nee, also ich bin damals 1996 nach Bali in Norden, also Lovina, Singaraja, die Ecke, war dort wirklich der einzige Tourist.
Ja.
Weil der Freund meiner Mutter kannte dort so ein paar Fischer. Und hab dort wirklich, und darum, sorry, wenn ich das nochmal von meinem Buch erzähle, aber das ist ein ganz großes Kapitel auch dieses Buches, ja. Also in dem Buch, in meiner Biografie, erlebst du halt noch ein Bali, was es heute nicht mehr gibt, was mich auch abgeholt hat damals. Es war ja magisch.
Ich finde es ganz toll. Ja. Du kannst über Bali reden, so wie du über Crystal Meth redest.
Weil es ähnlich ist, was dieselbe Peak hat, denselben Vibe, denselben Impact.
Ja.
Impact ist das richtige Wort, weißt du? Na klar, und das hast du gut erkannt, das steht auch nebeneinander.
Ja.
Crystal hatte eine Macht und Bali hatte eine Macht.
Ja.
Und ich habe mich am Schluss für Bali entschieden.
Ist, glaube ich, die bessere Entscheidung.
Ja, weißt du?
Ja.
Und um es kurz zu machen, 96, dort das erste Mal hin, also Weißenfels, Sachsen-Anhalt, du kommst nach Bali, das war ein kompletter Filmriss. Ja, also das war ja irre.
Auf jeden Fall,
weißt du, ja. Und da wurde eben auch was gesetzt, weil in Bali, du kennst die Drogengesetze in Indonesien, da konntest du jetzt nichts machen, ja? Weil du bist du ja...
Du hängt einfach direkt.
Ja, du bist ja sofort weg, ja.
Ja.
Und das war halt auch immer für mich, Bali war für mich auch immer ein Detox.
Ja.
Ja. Und Bali war für mich auch immer eine zweite Heimat, wo ich eigentlich nach vielen Monaten und Jahren auch immer wieder clean wurde. Und wo ich auch den Sebastian mehr kennengelernt habe, der ich ja eigentlich war.
Ja.
Ja. Und, naja, um es kurz zu machen, dann könnt ihr ja wirklich jetzt hier, wie soll ich dir 10 Jahre in 3 Sätzen
erzählen? Ja.
Es kam irgendwann der Punkt, ich sage mal 2004, 5, 6, 7 so, wo dich das eigentlich angekotzt hat. Wo du gewusst hast, Buddy, das, so geht's nicht weiter. Weißt du, du wurdest ja Ende 20, fast 30. Und dann kam jetzt die Gedanken, die du vorhin sagtest, ja, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter?
Mhm.
Ja, ich meine, du willst jetzt mit 60 nicht mehr Crystal ziehen. Das schaffst du vielleicht auch gar nicht mehr, ja?
Ja.
Und also da hat schon wirklich so ein Kampf stattgefunden. Also wenn ich, also Proberaum zum Beispiel, war immer Konsumsetting. Und ich weiß nicht, auf dem Weg dahin habe ich mir manchmal immer geschworen, Sebastian auch, wenn er da liegt, du ziehst nichts. Das habe ich bei meiner Mutter geschworen, bei meiner Oma geschworen.
Die wussten das auch alle.
Nein, also innerlich so. Ich schwöre bei meiner Mutter, dass ich nicht.
Ja. Ja.
Du kommst in den Raum rein, es liegt was da und du ziehst es halt weg. Ja, aber der Wunsch war schon da. Und naja, 2007 ist halt ein sehr wichtiges Jahr für mich gewesen. Weil da ist die Band zerbrochen, also auch ein ganz großes Konsumsetting weggefallen. Ich habe nochmal angefangen zu studieren, also eine völlig neue Freundesbubble auch. Ich habe mich begonnen, eigentlich wirklich für das Projekt meiner Frau zu entscheiden, weil ich sag mal, wenn du mit Ende 20 in Leipzig hockst mit 600, 700, 800 Euro und eine Balinese nach Deutschland holen willst, das wird halt schwierig.
Ja.
Ja, also weil Money Talks, es kostet alles Geld, auch Liebe. Das muss man so sagen. Und da fing eigentlich der Aufstieg richtig an. Ja, ich bin dann 2009 für 2 Jahre nach Shanghai gegangen, habe dort an der deutschen Schule gearbeitet.
Was für ein krasses Leben hast du denn bitte? Also es ist ja.
Hey, mein Buch kommt im Oktober raus.
Genau. Also da ist ja richtig viel, also da ist ja richtig viel los. Aber das ist ja muss man aber auch ehrlich sagen, das ist jetzt auch nicht die klassische Crystal Meth Biografie.
Nee, aber es ist die klassische Meth User Biografie.
Okay.
Ja, keine Ahnung. Die gibt's glaube ich gar nicht.
Naja, in meinem Kopf ist es schon immer noch Breaking Bad. Irgendwie so halb abgebrannte Häuser, Leute liegen auf der Matratze, Leute werden unsichtbar, weil sie sterben.
Ja, aber Thilo, der Punkt ist doch, Leuten, denen du Meth ansiehst, sind die 10%, die am Ende sind.
Okay.
Die 90%, die funktionieren, denen siehst du das nicht an. Das ist mit Opioiden ganz genauso.
Stimmt.
Ja, also, aber du hast schon natürlich recht, ich habe ein sehr buntes Leben gehabt, bin, glaube ich, auch ein sehr bunter Typ gewesen, auch jemand, der auch wirklich immer in die Extreme rein ist. Aber zurück zu Shanghai, das ist ja auch das Krasse, ich meine, ich habe damals Praktikum dort gemacht an der deutschen Schule und habe für meine heutige Frau, die noch meine Freundin damals war, also Balinesin, ein chinesisches Arbeitsvisum bekommen und habe die nach Shanghai geholt. Ich meine, ich kann dir heute gar nicht mehr erklären, wie ich das gemacht habe. Ja, aber Liebe versetzt Berge. Und auch in meinen Veranstaltungen sage ich immer, das klingt zwar kitschig,
ja,
aber Liebe existiert.
Und ja, das würde ich gar nicht in Frage stellen.
Du, das, aber manche sagen heute cringe, ja? Also ja. Liebe, cringe, kitschig. Nee, es geht bei jedem von uns nur darum, geliebt zu werden und Liebe zu geben. Darauf reduziert sich letztendlich alles. Und das habe ich irgendwann begriffen. Und ich habe meine erste große Liebe durchs Meth verloren. Ich habe die Frau damals betrogen, habe da jahrelang drunter gelitten und wusste, das wird mir bei dieser Frau nicht passieren.
Hast du Crystal Meth geliebt?
Nein.
Hat Crystal Meth dich geliebt?
Nein, also Liebe ist da ein völlig falsches Wort.
Was war das dann? Weil ich stelle mir das auch
so... Es war eine Partnerschaft.
Ah, okay. Eine Zweckgemeinschaft.
Wie du es auch nehmen möchtest, ja. Aber Liebe ist viel zu wertvoll, um das mit sowas zu beschmutzen.
Glaubst du, dass wenn du nicht auf dem Land aufgewachsen wärst, wenn die Ablenkungen größer gewesen wären, dass das der Weg zum Crystal weiter entfernt wäre? Weil ich stelle es mir schon ein bisschen Depri vor, 1997 in Weißenfels. Muss ich sagen, wie es ist.
War's auch, ja, klar. Also ich meine,
also Sachsen-Anhalt ist jetzt auch bis selbst heute noch.
Na klar.
Ist jetzt nicht das lebensfroheste Bundesland Deutschlands.
Ja, ist das der Ruhrpott? Weiß ich nicht.
Nee, ich glaube auch nicht. Also,
ist es Berlin?
Also Berlin auf jeden Fall. Da ist schön. Ja, hat aber auch
seine gut.
Alle Orte haben ihre Probleme.
Halten aber ich weiß, was du meinst. Ja. Du, wir reden eigentlich von, ich suche das richtige Wort, naja, dieses Farblose.
Ja.
Ja, dieses... gut, aber guck mal, das, was heute, das ist eine geile Kulisse jetzt.
Das ist richtig toll. Also wir beschreiben das mal kurz den Hörerinnen und Hörern, die das Video nicht sehen.
Genau.
Also es geht, die Sonne geht gerade unter, es ist so rosa Licht da oben, so in rosa Wolke. Ja. Wir laufen gerade über die massiven Gleisanlagen der Shinagawa-Station. Ja. Von dort auch im Übrigen fahren die Shinkansen ab. Die berühmte grüne Yamanote-Linie fährt hier unter uns lang.
Die wäre auch schon auch tausendmal gefahren.
Tausendmal fährt man zu all den großen Stationen fährt sie. Genau. Und es ist einfach...
Jetzt habe ich das Wort. Trist.
Ah.
Trist.
Okay.
Ja, stimmt. Trist. Sachsen-Anhalt. Ja. Trau, trist. Du, aber das haben wir damals gar nicht so wahrgenommen, weil wir sind ja in der DDR groß geworden. Ich bin ein DDR-Kind.
Ja.
Ich war Jungpionier, Themenpionier und bin ja... ein totales Baseballschlägerjahrenkind.
Ja.
Ja, also wo die Wende war, war ich 13. Also ich habe die DDR mit allen Jugendorganisationen noch mal mitgemacht.
Ja.
Meine Familie war oder ist christlich. Also ich habe auch damals schon den Druck gespürt. Ja. Und bin ja beim ersten Disco-Besuch mit 14 von Faschos ins Koma gebracht worden. Das waren also wirklich damals noch national befreiter Zonen-Style.
Ja.
Das war halt wirklich noch ein anderes Level damals. Ja. Und
hast du bei denen Drogen gekauft? In Berlin war das nämlich so, dass man oft bei Nazis...
Nein.
Hat man dann in Marzahn oder in Hellersdorf, konntest du dann eben so chemische Drogen kaufen?
Aber nicht 1991.
Nee, später.
Ja, eben. Ja. Also ich bin 1991 war ich 14 und da war noch nichts mit Drogen. Und warum ich das immer so erzähle, weil das Buch fängt so an, weil beim Schreiben ist mir erst aufgefallen, wo ich dachte, Mensch Sebastian, du warst ja noch ein Kind.
Mhm.
Ja, und die haben mich da durch eine Scheibe von dem Bäckerladen geschmissen und sowas.
Mhm.
Sind auf meinem Kopf rumgesprungen und das... auch was zerbrochen. Da bist du halt von heute auf morgen, war deine Kindheit vorbei.
Ja.
Ja. Und dann auch noch, sag ich mal, die elterlichen Brüche.
Auf Patreon findet ihr im Übrigen Gespräche mit Michael Menzel, die ich hier in Japan führe. Also wer Bock auf Michael Menzel hat und wirklich dahingeschnattertes, belangloses, der kann sich das einfach anhören. Wir beide fahren in der U-Bahn, reden über Tokio, reden über Toy Story. Wir sitzen heute Abend in einer Bar, werden uns unterhalten. Es ist einfach wirklich mal etwas, was ganz unbeschwerlich ist. Das gibt's alles auf Patreon gerade. Und natürlich wie immer die Martin Lautwein-Folgen. Also da in Folgen, in denen wir über das aktuelle Geschehen.
Ja. Wie viel Rolle spielt denn die Wende in deiner Suchtgeschichte?
Weiß ich jetzt gar nicht, ob das so eine... Naja, also nicht jeder, der ein Wendekind ist, ist ja süchtig geworden, das muss man auch mal sagen. Aber für mich... war die Wende natürlich ein Erweckungserlebnis. Also ich glaube, ich hätte unter der DDR sehr gelitten, weil ich schon eher ein, ja, so wie du auch jemand bin, der die Welt sehen will, der raus wollte, der sich jetzt mit weißem Fels nicht abgeben wollte, dass es das gewesen sein sollte. Und ich habe halt meine Elterngeneration gesehen, die auch, meine Mutter ist Psychologe, mein Vater war Lehrer, also die hätten auch in ihrer Jugend gerne mal die Welt gesehen, weißt du, und das ging aber nur bis zur Tschechei. Ja, und ich denke, da haben die auch drunter gelitten, dass das so eingesperrt war. Also ich habe durch die Wende trotz dieses Übergriffs nur gewonnen. Ja. Also ich bin noch kein Ostalgie-Fan. Ja?
Ja.
Weil das ist so ein Vibe heute so ein bisschen, wo man denkt, nee, das war schon scheiße damals. Ja, und ich meine, bei mir war die Stasi bei meiner Mutter zu Hause, weil ich meiner Lehrerin erzählt habe, dass wir beim Kirchentag waren. Das haben viele nämlich schon vergessen.
Ja.
Ja.
Warum klappt denn jetzt ganz andere random Frage, was komplett anderes Thema, aber wenn ich jetzt hier schon mal einen Sachsen-Anhaltiner habe, gehen wir hier lang. Warum klappt denn dann dieses Ostding plötzlich so bei der Wahl in Sachsen-Anhalt, also dieses so, dass so diese Brüderlichkeit, die AfD da auch verkaufen will in Sachsen-Anhalt mit ihr Ossis halten zusammen. Warum funktioniert denn das plötzlich da?
Spannend, ich habe jetzt bald im August eine Veranstaltung mit dem Pen-Club Berlin und Dennis Yücel auch.
Ah.
Der macht in Weißenfels eine Veranstaltung, wo es nämlich darum geht, was ist Heimat oder ist das meine Heimat? Das ist so eine Lesereise, die machen, haben die mich auch eingeladen.
Toll, herzlichen Glückwunsch.
Danke, ja. Ja, weil ich denke, ich bin schon ostdeutsche Stimme. So ein bisschen, der eben ist auch nicht total Klischee ist und der auch in keine richtige Schublade passt.
Ja.
Ja? Also auf der einen Seite Messhead, auf der anderen Seite wow, in Australien und in Shanghai gewesen. Okay, Hardcore-Band, also schon irgendwie crazy.
Ja. Ja? Kannst auch auf dem großen Hardcore-Band-Kongress kannst du dann
genau. Du, ich habe mir darüber auch schon Gedanken gemacht, was ich da erzähle, wenn ich da auf der Bühne sitze.
Mhm.
Und wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht schon wieder in diese Ost-West-Spaltung kommen.
Nee, unbedingt nicht.
Weißt du?
Ja.
Weil wenn du das nämlich gerade schon gesagt hast, was ist denn da im Osten und Sachsen-Anhalt, das ist ja schon wieder so ein Framing.
Weißt du? Stimmt.
Unbewusst passiert, aber...
Aber die AfD schafft ja damit eine Einigkeit in Sachsen-Anhalt.
Nee, aber sie schafft das ja nur, weil es ja anscheinend eine Art Vakuum dort gibt.
Ja.
Und nicht nur in Sachsen-Anhalt.
Nee, das gibt's im Ganzen, ja.
Ja, und auch im Westen. Also es ist vielleicht in Ostdeutschland ein bisschen stärker, weil das so eine andere Biografie dort ist. Weil, ich meine, das ist jetzt ein hochkomplexes Thema. Ja,
also deswegen nur eine kleine Zwischenfrage.
Ja, nee, ich finde es eigentlich dramatisch, dass das so ist, wie es ist. Aber ich bin jetzt auch kein Fan davon zu sagen, hey, wir müssen jetzt die AfD verbieten, weil damit wird das Thema ja nicht erledigt sein.
Ja.
Das ist doch eine zu billige Ausrede. Ja, so von wegen, ja, dann versuch doch mal anzudocken, was die Leute wirklich umtreibt.
Ja.
Anstatt zu sagen, okay, die finden wir das halt nicht gut. Mit allem, was dazugehört, ist ja auch irgendwo nachvollziehbar. Aber ich denke, du bist ein Freigeist, so wie ich. Das wird das Thema nicht lösen.
Nee.
Ja, da wird es halt in 2 Jahren eine andere Partei geben, die vielleicht noch radikaler ist.
Glaubst du, dass, dass der Erfolg der AfD heute in Sachsen-Anhalt auch unter anderem daran liegen kann, dass der Blick auf Bundesländer wie Sachsen-Anhalt oder Sachsen oder auch wie Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, dass man das so, die Schicksale dort so bagatellisiert hat? Dass sozusagen
man hat uns dumm gemacht.
Ja.
Ich sag's mal noch ganz krasser. Ja, wir waren doch die verlängerte Werkbank vom Westen. Nach der Wende hat die Treuhand doch alles aufgekauft.
Ja.
Ja. Und du musst doch mal überlegen, was für... Klar, ich meine, wie ich hab dir ja vorhin schon gesagt, für mich war die Wende ein Glücksmoment. Ja.
Mhm.
Und natürlich hat der Westen auch massiv reingebuttert in den Osten.
Mhm.
Aber hat auch massiv verdient. Da habe ich mich auch mit einer Schriftstellerin unterhalten. Da ging es, die hat ein Buch geschrieben, mir fällt es gar nicht ein, das Treuhandtrauma hieß das.
Mhm.
Du musst dir einfach vorstellen, psychologisch, dass von heute auf morgen Millionen Lebenskarrieren nichts mehr wert waren. Und das wurde nie besprochen. Das wurde den Leuten nie zugestanden. Und das ist jetzt der Preis, der kommt, glaube ich. Das ist das Fundament, auf dem das wächst. So, unter anderem.
Ich war mal in so einer Literatursendung von meiner Kollegin und Freundin Lena Brasch eingeladen. Ja. Und da haben wir das auch diskutiert. Und da habe ich zu ihr gesagt, das ist die späte Rache, weil viele Wählerinnen und Wähler wissen, wie sehr es auch den Westdeutschen jetzt im ganz pauschal nervt, dass man sagen, dass er sagt, jetzt diese eklige AfD wird gewählt. Das ist wie so ein Nadelstich, jetzt zeigen wir es euch mal. Dafür, dass ihr uns vor 30 Jahren irgendwie ja, nicht
das, richtig
das, gesehen
das würde ja einen Vorsatz schon implizieren.
So übergeordnet. Die machen nicht das Kreuz bei der
AfD. Um sie am besten zu rechnen, das glaube ich nicht.
Das machen sie nicht, aber ja, sozusagen, genau. sie haben etwas gefunden, wo sie sehen, sie ist jetzt eine ganz pauschale Äußerung, das provoziert. Das schmerzt, das tut weh, das Demokratieverständnis ist...
Denke ich nicht.
Nee?
Nee. Ich denke eher, die Frage ist, was ist das, was fehlt?
Na, ich glaube, also unter anderem, so viele Dinge fehlen. Es fehlen so viele Dinge, glaube ich.
Um es mal größer zu machen, ja. Ich habe mir überlegt, was sage ich dort, weil ich bin ja auch ein sehr politischer Mensch und das treibt mich natürlich auch alles um.
Ja.
Und als Überschrift würde ich einfach sagen, und da würde ich gar nicht auf den West schon wieder gehen, weil da fängt die Spaltung schon wieder an.
Ja.
Uns fehlt als Land eine Vision. Wir wissen eigentlich überhaupt nicht, wo wir hinwollen. Das ist das, was ich wahrnehme. Die Spaltung wird immer größer,
ja.
Aber weißt du, zum Beispiel jetzt 6 Wochen Sommerferien, Parlament, ja? Es wäre doch mal ein Move zu sagen, passt auf Leute, der Laden geht ja gerade einen Bach runter, wir machen nicht 6 Wochen Sommerferien, sondern wir machen nur 2 und danach geht's weiter.
Ja gut, da könnten jetzt auch Leute sagen, das ist ja so richtig Friedrich-Merz-Methode.
Nee, von den Politikern meine ich.
Ach so.
ich rede von den Politikern.
Ich dachte, dass Friedrich Merz sagt, so Leute,
nein.
Wir haben...
Ja. Die sollen 2 Wochen nur Sommerferien machen und dann wieder an die Arbeit gehen.
Ich glaube, die arbeiten ja weiter. Das ist ja wie so vorlesungsfreie Zeit. Weißt du, das ist so, das heißt nicht, dass da nicht studiert wird, sondern man muss trotzdem weiterarbeiten. Das ist jetzt nur so eine Annahme.
Aber
der psychologische Effekt.
Das ist der Duktus. Das ist ja. Das, was ankommt. Weißt du, was ja. Ich meine? Also klar, Merz sagt, wir müssen Gürtel enger schnallen, aber jetzt erst mal 6 Wochen Parlamentsferien.
Ja.
Wir reden jetzt auf Sachsen-Anhalt Wählerlevel. Ja?
Ja.
Das meine ich. Und
wir entschuldigen uns mal ganz kurz bei den Hörern und Hörern. Wir sind hier gerade an einer sehr großen, mehrspurigen Straße. Die versuchen wir auch gleich wieder zu verlassen.
Wollten wir nicht über die Brücke gehen?
Da hinten ist auch nochmal, wir können aber jetzt eigentlich hier so wieder so zurück. Das ist die Joggingstrecke, die der Kameramann Michael und ich hier lang laufen.
Props gehen raus.
Da können wir da einfach zurücklaufen. Aber ich weiß genau, jetzt weiß ich, was du meinst. Das ist so wie so ein Signal, wie so eine Symbolwirkung.
Ja, wir brauchen Signale, wir brauchen Symbole. Wir brauchen mal wieder jemanden, der alle abholt und sagt, let's go. Das fehlt doch völlig. Wir sind doch völlig verfangen im ganzen Partei-Klein-Klein, rechts gegen links, du gegen
die. Aber ist das nicht genau die Methode, die Sigmund macht?
Wir machen das andere nicht.
Nee.
Du würdest sagen, andere Parteien machen das nicht.
Die kriegen es nicht
spalten.
Also dieses Signal senden, zu sagen, genau. So, wir schaffen es. Aber das macht ja Sigmund genau.
Ja, anscheinend scheint es ja zu funktionieren.
Ja, das ist ja das Schlimme, dass es dann so, oder schlimm ist, möchte ich jetzt nämlich zurück, so eher das Erstaunliche, dass es dann so gut funktioniert.
Aber weil die Leute sehen sich danach.
Ja.
Die Leute sehen sich danach, dass jemand mal kommt und sagt, passt auf, ich weiß nicht, was der da war, doch glaube ich hier irgendwie Parfümverkäufer oder wie auch immer.
Ja.
Ich bin einer von euch. Ich bin jetzt nicht ein BlackRock-Typ, ja, sondern ich komme aus eurer Mitte, der Gesellschaft. Ich weiß, was Arbeit ist. Ich habe auch schon 10 Jahre Steuern gezahlt und wir machen das jetzt so und so und so.
Warum gehst du nicht in die Politik? Weil du hast das ist ja auch eine gute Geschichte. Weißt du brauchst ja immer eine Story auch in der Politik. Ja,
ohne Scheiß, habe ich mir echt schon überlegt, aber ich glaube, ich würde entweder einen Herzinfarkt bekommen oder würde mich verändern müssen. Weil so wie ich jetzt mit dir rede, machst du politisch keine Karriere.
Oder gerade doch.
Oder vielleicht gerade doch, aber ich
glaube, dass die Zeit der Politiker und Politikerinnen gekommen ist, in der eine Direktheit und Klarheit erwünscht ist.
Tja, welche Partei?
Naja, du kannst die Alten nehmen und retten.
Will ich das?
Ich würde
will
das
ich
wollen.
Ihnen den Preis abnehmen?
Ich würde das wollen. Also ich hätte wirklich manchmal halt denke ich so...
Aber warum bist du nicht in der Politik?
Ach, ich hatte vor 1,5 Jahren einen Shitstorm und dieser Schmerz, das halte ich nicht aus. Und das ist,
das ist, glaube ich, sehr ähnlich.
Ja, das schaffe ich nicht nochmal.
Ich bin, auch wenn man vielleicht das nicht so wirkt,
ein
sehr weicher Typ, der eben auch manchmal schlaflose Nächte hat, wenn er einen dummen YouTube-Kommentar bekommen hat.
Ja.
Ja, also für Politik nicht gemacht.
Und wenn du in der Politik ist Hass.
Absolut.
So, du wirst gehasst, du wirst beschimpft die ganze Zeit von morgens bis abends.
Nee, und das ist einfach auch Ellenbogen.
Ja.
Ja, also ich bin auch kein Typ, der über Leichen geht. Das will ich einfach nicht. Will ich auch nicht.
Nee, würde ich alles nicht schaffen.
Und ja, und das als Antwort, also ich... Das wurde mir komischerweise schon oft nahegelegt, ja. Aber
na, du kannst quatschen, man hört dir gerne zu. Ich glaube, du hast sozusagen einmal den Weg durch. Du kommst offensichtlich aus einem akademischen Haushalt. Du hast sozusagen einen Background, aber du hast
dich... Aber auch die Gosse gesehen.
Genau, und du kannst so viele verschiedene Perspektiven einnehmen, die, glaube ich, mal ganz sinnvoll wären, irgendwie in der Politik auch.
Du, aber guck mal, was ist Politik? ist das, was wir gerade machen, nicht Politik?
Das ist auch Politik.
Na eben. Ja. Ja? Ist mein Podcast dein Podcast, ist das nicht Politik? Ja. Ist doch Gesellschaftspolitik. Wir haben bloß kein Mandat.
Ja.
Wir haben also kein politisch-parlamentarisches. Aber ich finde, was du machst und was ich mache, ist natürlich auch Politik, natürlich.
Ja.
Aber das ist die Politik, wie wir sie uns vorstellen können, ohne uns verbiegen zu müssen.
Ja.
Und Punkt, genau.
Ja. Ja. Zurück zum Crystal.
Zurück zum Crystal, genau.
So, du hast dann, Bali hat dir geholfen auszusteigen, deine Frau hat dir geholfen, damalige...
Nicht auszusteigen, es hat mir einen Plan B gegeben.
Plan B gegeben?
Also ein anderes Lebensziel.
Hast du dann gesagt, ich mache jetzt Schluss mit allem sofort oder war das so graduell ausgestiegen? Ich habe da noch ein bisschen gekokst, Speed habe ich da noch und irgendwann hast du aufgehört, hast du geraucht?
Ja, ich bin heute noch nikotinabhängig.
Okay, also dein Nikotin hast du noch.
Ja, schlimm, leider, aber ja, ist so. Ja.
Haben wir beide vor 4 Jahren geschafft, den Ausstieg aus dem Nikotin. Das war das Härteste, was
auf jeden.
Das ist. Also
ich habe hier, also ich habe es noch nicht gemacht, aber ich habe auch hier diese Sticks mit und so. Ja. Ja. Also ich rauche keine Kippen mehr, aber Nikotin
ist bei mir genau das Gleiche. Ich habe gewaped dann zum Schluss und die ersten, ich würde sagen, das erste halbe Jahr nach dem Nikotinausstieg war wirklich, ich will dich nicht entmutigen.
Nee, aber hart.
Es ist hart.
Ich weiß.
Ja. So, man hat auf gar nichts mehr Lust.
Du, aber durch das Vapen, muss ich dir sagen, ist meine Nikotinsucht nochmal gestiegen.
Ja, ich habe.
Weil du ja nur noch an dem Ding nuckelst.
Ich habe die ganze Zeit gewaped.
Ja. Ich lag im Bett und habe gewaped. Bin nachts aufgewacht, habe an dem Ding gezogen.
Ja, ich kann das rufen. Das ist sehr gut. Ja. Es tut auch nicht weh. Es riecht nicht. Es ist genauso.
Süß.
Es ist furchtbar. Wahrscheinlich sogar schlimmer als eine Zigarette.
Vom Suchtdruck auf jeden Fall.
Ja.
Ja. Um deine Frage zu beantworten. Das große Problem ist ja, weil wir gerade beim Rauchen waren, schöner Punkt, wenn du die Kippe ausgedrückt hast, hast du doch aufgehört mit Rauchen, oder?
Ja.
Na klar. Dann hast du dich wieder entschieden, einen Rückfall zu machen, indem du den neu angezündet hast. Und genauso ist das mit jeder Droge. Du entscheidest dich ja aktiv, wieder rückzufallen.
Ja.
Du hast schon 1000 Mal aufgehört mit Rauchen. Du hast aber auch 1000 Mal wieder angefangen. Das ist ein wichtiges Bild, finde ich, gerade, wenn wir Sucht verstehen wollen.
Ja.
Ja? Und das große Problem ist ja, viele denken, so war es bei mir jedenfalls, wenn du es geschafft hast, mit dem Crystal jetzt aufzuhören, eine längere Pause, und ich bin ja immer noch süchtig, ja, also ich versuche ja eigentlich nur, meinen letzten Rückfall bis an mein Lebensende zu strecken.
Ja.
Ja?
Also wir beide haben sowas wie, wenn wir 80 sind, rauchen wir wieder. Hast du sowas auch?
Beim Zigarrenrauchen und so habe ich mir das auch schon mal überlegt, weil ich dachte, das ist eh scheißegal, aber ich würde mit 80 jetzt keinerlei Crystal mehr ziehen, weil ich glaube, dann stehst du nicht mehr auf. Weil das zerplatzt, glaube ich, weil dann alles im Kreislauf, weißt du? Da habe ich auch keinen Bock drauf.
Okay, also hat man das nicht? Das ist so...
Nee, weil Chris, du, also pass auf, also was mich vielleicht noch reizen würde, wenn ich älter wäre und ich wüsste, hey, noch 10 Jahre hast du, wäre vielleicht mal so Opioid-Geschichten, wo du sagst, eh, scheißegal jetzt, ja, du hast Schmerzen, whatever, geht schon fast in Palliativmedizin. Aber ich kenne Christel einfach. Und ich kenne dieses ekelhafte Runterkommen und diesen Abklatsch, habe ich null Bock mehr drauf. Also da muss ich dir echt sagen, bin ich relativ safe, da nie wieder rückfällig zu werden.
Brauchen wir Sucht als Menschen? Du als jemand, der polytoxisch unterwegs war, der verschiedenste Räusche, verschiedenste Süchte kennt, verschiedene Formen auch davon. Ist es irgendwas, was es wird so kritisch betrachtet? Unser Hendrik Streeck, unser Drogenbeauftragter, der will mit Verboten vorangehen. Mhm. So. Aber ist Sucht einfach was Menschliches?
Wir brauchen keine Sucht, wir brauchen Konsum.
Okay.
Weil der Mensch ist ein Konsumtier und Sucht ist ja eine Erkrankung.
Ja.
Ja, also da würde ich sagen, Erkrankung brauchen wir es nicht.
Du hast recht, aber brauchen wir Rausch?
Was heißt brauchen? Ich glaube,
wollen wir?
Ich denke, wir suchen danach. Das ist keine Frage von wollen, sondern von suchen.
Weißt du warum? Also hast du irgendwie in deinen vielen Erfahrungen rausgekriegt, warum wollen wir Rausch?
Weil ich denke, der Mensch ist per se ein sehr unzufriedenes Wesen.
Mhm.
Weil ich wette mit dir, du kannst ja Leute fragen, die haben 10 Millionen auf dem Konto, die sind nicht glücklich.
Mhm.
Ja? Ich meine, du und ich, wir sind gesund und laufen hier durch Tokio. Ich würde dich auch im Moment erwischen können, wo du sagst, mir fehlt trotzdem noch irgendwas.
Ja.
Weißt du, also wir sind ja Suchende bis ans Lebensende. Und das ist unser Fluch.
Ich glaube, das Rausch, das ist das Schöne am Rausch.
Und der Rausch ist eben eine Pause, glaube ich.
Das wollte ich gerade sagen.
Genau,
dass du so, du hast mal, dein Gehirn hält mal kurz die Schnauze.
Ja, oder du hast eine andere Perspektive, wo da mal Funkstille ist, was dich ständig umtreibt.
Ja.
So könnte man es gut erklären, ja. Genau. Aber ich wollte mal auf was zurückkommen, was du vorhin gesagt hast. Viele glauben eben, mit einem Konsumabbruch und einem Substanzstopp ist es getan. Und das ist es ja eben nicht. Ja. Viele unterschätzen einfach den Lebensaufbau in der Cleanheit dann. Also wenn du 10 Jahre konsumiert hast.
Ja.
10 Jahre auf Christel einkaufen warst, Sex hattest, geliebt hast, arbeiten warst. Das jetzt alle, ohne das zu tun. Ja. Das
noch mal eine kurze Zwischenfrage zu dem Konsum. Hat man dann einfach das jeden Tag genommen oder hast du das einmal genommen und dann, also das hatte ich vorhin...
Phasen, ja. Okay. Also du brauchst ja schon, also ich sage mal, wenn du das jeden Tag dich wirklich wegballerst, bist du ja nicht mehr gesellschaftsfähig, weil irgendwann holt sich der Körper nach 7-8 Tagen auch den Schlaf. Und dann kippst du einfach um und schläfst halt eine Woche lang.
Ja. Ja.
Aber weil ich ja jemand war, der trotzdem, ich denke, auch unterbewusst immer gespürt hat, ich will nicht ganz verloren gehen.
Ja.
Weißt du, da war schon diese Angst da, so komplett unterzugehen. War für mich halt immer Berufsausbildung oder ich habe damals in so einem Skateboardladen gearbeitet, also Einzelhandel.
Ja.
Ja, Niedriglohnjob. Aber ich war halt, ich habe nie krank gemacht. Also auch wenn ich 3 Tage drauf war und dann am 4. Tag komplett zerstört, da hätten andere einen Krankenschein geholt.
Ja.
Ich stand da, weil ich sagte, Sebastian, also wenn du das schon hier reingeballert hast, dann musst du auch jetzt hier stehen.
Sag mal, wenn du das vor Schülern und Schülerinnen präsentierst, dein Leben und erklärst und Drogenaufklärung machst, hast du manchmal Angst, dass die Leute danach, ach, jetzt habe ich ein bisschen Bock auf Crystal? Oder?
Nee, weil ich, also die Frage kommt oft, aber ich erzähle dann auch viel von meinem Freund, der da gestorben ist und zeige dann auch echt heftige Bilder. Ich kann dir jetzt mein Bild zeigen, was ich dort immer zeige und was echt hängen bleibt. Wir haben ja über diese Zwangsstörung geredet.
Ja.
Ja, also dass Leute auf Meth anfangen, ich spaß mir noch auf Text vielleicht, auf Meth anfangen, Schrauben zu sortieren. Ich habe auf Meth mit der Zahnbürste früh um 3 mein Badezimmer geschrubbt auf fetten Schranzblüten, fand das großartig. Ja, und dann gibt's, jetzt merkst du schon, das ist so ein Zitat von meiner Veranstaltung, ja. Und dann gibt's eben Leute, die kratzen sich auf Meth tagelang am Kopf und dann sieht das Ganze so aus. Das Zeichen der 7. Klasse und das bleibt. Das Gelbe ist die Schädeldecke. Ja. Und Meth Head picked at a score all the way down to his skull. Um deine Frage zu beantworten.
Ja. aber es hält ja Leute trotzdem auch am Ende nicht. Also so, das ist ja.
Aber das ist genau dasselbe wie Ballerspiele erzeugen Amokläufe.
Okay.
Nee, es stimmt doch nicht.
Nee, ja, also nicht. Ja,
um 6 Leute abzuknallen, brauchst du mehr als mal Counter-Strike gezockt zu haben.
Ja.
Weißt du wie?
Also, aber das würde ja eher dann bedeuten, dass man schon auch. Also muss man aufpassen, wenn man vor Kindern oder Jugendlichen redet über Drogen? Gibt es da eine spezielle Sprache, die man sprechen muss? Also was, glaube ich, nicht funktioniert, ist dieses so, ihr werdet alle doof, das ist das Schlimmste, was es gibt.
Ich bin so, wie ich jetzt bin.
Ja.
Und das
funktioniert. Gab es mal Lehrer, die gesagt haben, oder Lehrerinnen, die gesagt haben, ist mir zu salopp, kannst du dich machen?
Na, salopp ist natürlich das falsche Wort, weil salopp ist es nicht. Ich mache das schon sehr...
Ne, zu locker.
Ja,
was ich meine damit locker.
Es ist halt authentisch.
Ja, aber das ist also gab's da mal so Beschwerden?
Ja, das ist aber dann irgendeine Lehrergeneration, die das überhaupt nicht mehr fühlt, die dann aber trotzdem abends noch eine Flasche Wein trinkt, weißt du wie?
Ja.
Also nicht umsonst habe ich aber seit 10 Jahren gebucht. Also ich habe ungefähr 1000 Veranstaltungen gehalten. Ich habe keine davon selber organisiert.
Ja.
Also ich habe so noch einen Hauptjob als Schulsozialarbeiter, aber ich könnte jeden Tag auch eine Veranstaltung halten.
Ja.
Will ich aber gar nicht, weil das nutzt sich auch ab dann.
Mhm.
Weißt du? Und will jetzt auch ein bisschen mehr so den Turn in die Erwachsenenbildung machen. Also ich hatte vor 2 Monaten eine Veranstaltung bei der Bundeswehr. Weil jetzt bist du langsam in einem Alter, wo diese Bundeswehrsoldaten deine Söhne sein könnten.
Mhm.
Weißt du? Das ist, vergisst man immer so ein bisschen bei mir. Ja. Genau. Nee, aber guck mal, der Punkt ist doch eher, wenn sich solche Schüler, die 6., 7. Klasse sind, in 2, 3 Jahren im Club wiederfinden oder vielleicht auch schon ein Thema haben, vielleicht der Bruder, der ein bisschen älter ist, dann habe ich eigentlich 90 Minuten dort eine Vertrauensbasis geschaffen, dass sie dich auf Instagram anschreiben und dir eigentlich so ein Teamste erzählen und dich um deinen Rat fragen.
Ah.
Also es geht hier um Beziehungsarbeit.
Sprich, das hört gar nicht auf, wenn du den Vortrag gehalten hast, sondern es geht noch weiter danach.
Das Angebot ist immer, bitte addet mich auf Insta, wenn ihr Fragen habt, die ihr hier im Klassenverband oder eine Story, die man im Klassenverband jetzt gar nicht erzählen kann und möchte, schreibt mich an, weil... Ich meine, auch so ein gesellschaftlicher Punkt. Ich mache ja nun ein YouTube oder ähnlich wie du auch, ein Podcast-Format und ich glaube, das sehen wir ähnlich. Wir sind halt Fan von Gesprächen.
Ja.
Wir sind Fans, uns Zeit zu nehmen in dieser ganzen TikTok-Welt, um sich mal mit jemandem eine Stunde hinzusetzen und mal ganz urteilsfrei und werteneutral dem einfach mal zuzuhören. Das kann gerade bei Abhängigen, die noch nie eine Stunde lang jemanden komprimiert, ihren Leidensdruck erzählt haben, massiv was auslösen.
Mhm.
Zum Positiven. Weil die haben nämlich ihre ganzen Ängste und Sorgen jahrelang nur in ihrem Kopf rumgetragen. Aber wenn du das jemandem erzählst, ist, ja, also ich will jetzt nicht sagen therapeutisch, aber es hat ja was Therapeutisches, ja. Und da sitzt jemand wie ich, der dazuhört und der dich auch nicht verurteilt, sondern der auch sogar Erfahrung hat. Und aber auch sehr, ich bin sehr konfrontativ in solchen Geschichten, ja. Also ich sage auch, Buddy, also es gibt ja kein 1 oder 2%, es gibt entweder nur Hop oder Top. Entweder du wirst aufhören oder nicht. Und eine andere Wahrheit gibt's ja nicht.
Ja.
Ja. Ist das für Leute auch ein Halt und auch ein Erweckungserlebnis?
Sind die Leute jünger geworden? Hast du das Gefühl, dass heute früher damit, also weil
die... Nee, die Drogen sind anders geworden.
Was ist denn heute anders?
Na, wir haben ein massives Opioiden-Benzo-Problem.
Wirklich?
Aber volle Bude. Das habe ich, also ich sag mal so, bei meiner Generation war es so, dass die Gesellschaft den...
Also Benzo meint Benzodiazepame, also Beruhigungsmittelstarke.
Genau.
Und
genau.
Opiate auch starke,
also Heroin. Tilidin, Tramadol, ja. Oxycodon, Fentanyl.
Also all dieses furchtbare Zeug, was so chemische...
Was schon längst in Deutschland ist, und das meine ich halt. Ja. Wir haben, guck doch mal, wir haben 20 Jahre den Crystal Impact verpennt.
Ja.
Als Crystal in Medien aufkam, war die erste, zweite Generation der User schon tot. Mhm. Und das fängt mit Benzos und Opioiden jetzt genauso an. Mich schreiben ja manchmal 13, 14-Jährige an, die seit 2 Jahren auf Oxycodon sind. Mit denen kann ich aber keinen Stream machen, weil die nicht volljährig sind.
Ja.
Ja. Aber ich habe 18-Jährige, die sind schon im Substitutionsprogramm. Das musst du dir mal reinziehen, mit 18 im Substitutionsprogramm zu sein.
Ist das so Christiane F.-mäßig oder ist es heute anders?
Das ist ja das Gefährliche. Christiane F. ist halt Schmuddel, Heroin, Bahnhof Zoo.
Ja.
Und Oxycodon ist eine Pille, die du im Lockdown dir schön auf dem Sofa klinken konntest und dann war die Welt in Ordnung.
Ja.
Also auch... Ganz große Verknüpfung, Lockdown, Corona, massivster Anstieg von Opioiden und Benzos in der Jugend. Ist ein Thema, was viel, also du kommst ja aus den Medien.
Ja.
Was hoch und runter laufen müsste.
Ich habe mehrfach schon das gehört und auch gesehen und wir haben es auch schon überlegt, wie wir es als Thema machen. Problem ist nur gerade, dass in der aktuellen Weltsituation unsere Auftraggeber auch nicht das größte Interesse an düsteren Geschichten haben.
Das ist nicht düster, das ist realistisch, das ist die Realität.
Mir musst du es nicht erzählen.
Ja, tut mir leid.
Mir musst du es nicht erzählen. Ja, ja. Das ist so, ich weiß, dass es irgendwie so ist, aber wir haben einen großen Tramadol-Film gemacht.
Ja,
okay. So, wir waren in Nigeria und sozusagen von, also weil dort auch, also weil es gibt diesen Tramadol-Missbrauch in zum Beispiel in Nigeria, den gibt es aber genauso.
Kopdagan gibt es auch in Syrien.
Genau,
so eine Geschichte,
da gibt es lustige, tolle Geschichten dazu.
Ja, also Daesh-Droge.
Daesh-Droge und die These, ich formuliere es jetzt mal so, die These, dass Assad die Kaptagonen-Produktion, genau,
die ganze Familie.
Damit das gesamte, den gesamten Nahen Osten unter Druck gesetzt hat.
Das ist ja keine These, das ist ja ein Fakt eigentlich.
Ich wollte es jetzt, gerade aktuell belegen.
Ja, das ist ja ein unausgesprochenes Geheimnis.
Nennen wir es so.
Also, das weiß ja jeder, dass ich mich damit beschäftigt.
Ich finde das so krass, dass Drogen so allgegenwärtig sind, Drogen und Substanzen sind so krass allgegenwärtig. Und irgendwie wird es aber immer noch behandelt wie so ein...
Tabu.
Die anderen.
Ja, ja.
So, es sind immer die anderen. Es ist nicht das eigene Kind, es sind immer die anderen Kinder. Es ist nicht der eigene Kollege, es sind immer die anderen. Es ist nicht ich
ist
selbst.
So?
Ich glaube schon. Also alleine, was ich festgestellt, als ich festgestellt habe, dass ich jetzt so Recherchen über LSD und Psilocybin, als ich dann irgendwann mal einfach ganz offen gesagt habe, ey Leute, ich habe MDMA genommen, ich habe LSD genommen, ich mache das und das ist so seit 1 bis 2 Mal im Jahr, haben sich so Leute geöffnet und haben gesagt, so ja, ich auch. Aber es wurde immer heimlich und so...
Weil es illegale Substanzen sind. Das ist vielleicht doch echt auch so eine Angst vor, jetzt so krass legal ist, würden vielleicht doch viele sagen, klar, ich habe schon immer gekifft.
Ja.
Weil einfach die Illegalität weggefallen ist und die Leute haben halt Job, die haben Familie und das würde ich jetzt auch nicht droppen. Also ich meine, ich habe ein Outing gehabt vor 10 Jahren. Guck mal, als das Buch rausgekommen ist damals, Zone C, das ist ja mein Crystal-Roman, das ist der Debütroman. Da habe ich in dem gesamten Jahr, und das, ich kenne ja, weißt du, was du meinst? In dem gesamten Jahr, 2014 bis 2015, bei jedem Interview, bei jeder Veranstaltung gesagt, ich habe mir das ausgedacht. Also der Sebastian, der heute vor dir steht, war ich damals nicht.
Ah.
Warum? Ich hatte Angst vor dem gesellschaftlichen Urteil. Ich hatte Angst vor dem Stigma. Ja? Und dann, das ist eine Szene, die erzähle ich immer wieder, saß in einer Veranstaltung auch, Ende 2014, in Gräfenhainichen in der Ferropolis-Schule, weiß ich noch wie heute.
Ja.
So ein Junge in der ersten Reihe, und damals war das nicht eine Veranstaltung wie heute, wie ich das so mache, sondern ich habe da nur vorgelesen. Und der Junge fragte mich die Frage, die immer kam, Herr Kasper, haben Sie auch konsumiert? Was ja irgendwo klar ist.
Ja.
Ich habe immer Schiss vor der Frage gehabt und habe die auch gehasst, die Frage, weil ich immer lügen musste darauf. Ich habe gesagt, nee, habe ich nicht, lass mich in Ruhe. Und habe dem sehr unprofessionell abgebügelt, weißt du? Und dann kam nach der Veranstaltung eine Lehrerin zu mir und sagte, ja, Herr Kasper, Sie müssen entschuldigen, dieser Junge ist immer ein bisschen frech, der ist nämlich ein Heimkind. Mhm. Also die hat den Heimaufenthalt des Jungen als Negativlabel verwendet, obwohl ich als Sozialarbeiter und auch aus meiner Biografie wusste, was es bedeutet, um in Deutschland ins Heim zu kommen.
Ja.
Also den Jungen haben sie das ganze Leben lang verarscht, den haben sie vielleicht sogar missbraucht und jetzt stehst du vor dem und lügst den auch noch an.
Ja.
Und das war so ein heftiges Bild, dass ich mich dann eine Woche später, das war in der Welt am Sonntag, glaube ich, geoutet habe.
Ja.
Und jetzt kommt eine ganz wichtige Lebensbotschaft auch an die Leute da draußen, die es zuhören. Alle Ängste, alle Sorgen, die ich hatte bezüglich dieses Outings, sind nicht eingetreten. Die Leute bewundern dich nämlich dafür.
Ja.
Weil jeder hat Leichen im Keller, jeder hat Schwächen, zu denen er gern stehen würde. Und ja, also ich glaube...
Entweder ist bei mir was anderes passiert oder ich bin eine andere Drogenerziehung. Für mich ist das einfach noch nie eine Schwäche gewesen. Selbst wenn jemand sagen würde, also ich habe zum Beispiel noch nie gekokst und ich würde, will auch nie in meinem Leben koksen, selbst wenn mir jemand sagt, also zum Beispiel diese Christoph-Daumen-Geschichte damals.
Ja, ja.
So, ich habe nicht verstanden, warum dieser Mann in der Luft zerrissen wird, weil er gekokst hat. Weil
ich kann dir sagen, warum. Weil es Neid ist. Sie haben eine Angriffsfläche.
Ja.
Sie können dich jetzt fertig machen. Hier geht es doch gar nicht ums Koks. Es ging ihnen darum, ich denke auch gerade Fußball und so, das ist auch Karrierezeug.
Ja.
Den Typen machen wir jetzt fertig. Wir haben jetzt was gefunden. Ich meine, das hätte ja auch sein, was anderes sein können, als Christoph Daum trinkt jeden Abend 2 Kästen Bier.
Ja.
Da ist ein Foto in der Bildzeitung erschienen. Wäre genauso gelaufen. Also ich denke, wir leben, es geht nicht um die Drogen, sondern es geht um die neidvolle Gesellschaft.
Interessant.
Weil wenn wir alle cool miteinander wären, wäre es ja eigentlich scheißegal.
Ja.
Der Typ war ein cooler Trainer, scheiß drauf, dass er kokst.
Ja.
Aber es ging ja gar nicht mehr ums Trainer sein, sondern nur ums Koks. Also da hat sich ja komplett was verschoben gehabt. Ja? Also was sind wir, welche Rolle spielen wir in dieser ganzen Geschichte?
Ich glaube, es geht grundsätzlich, und das ist eine interessante Erkenntnis, die wir jetzt hier in dem Gespräch haben, es geht einfach sehr viel auch um Verantwortung übernehmen.
Es geht also um dich und mich.
Ja.
Es geht um darum, wie wir durchs Leben gehen. Und wir sind alle, haben alle Ecken, Kanten, haben alle Fehler. Ich bin, guck mal, ich bin ja zwar, darum verkaufe ich mich auch nie als jemand, guck mal, ich hätte ja auch locker so eine Coach-Geschichte machen können. Ja,
Freedible. Ja? Wir sind kritisch, nicht alle Coaches sind schlecht, wir haben gerade eine große Coach-Recherche gemacht, aber deswegen.
Ich habe es nie gemacht, weil es bin ich nicht. Ich bin kein Coach.
Ja.
Ich bin jemand, der vielleicht relativ cool über sein Leben erzählen kann und seine Erfahrungen gemacht hat. Aber mir den Schuh anzuziehen, ich möchte Menschen coachen, das ist ja auch schon eine Hierarchie, die da aufgemacht wird.
Ja.
Weißt du wie? Ich begegne den Menschen lieber auf Augenhöhe. Weil ich bin auch nicht unfehlbar. Und ich habe heute auch noch meine Ecken und Kanten und meine Fehler.
Ja.
Und das ist auch völlig okay. Und wenn wir, glaube ich, alle das sagen könnten, ja, auch ich habe Fehler und auch ich mache Fehler, wären wir, glaube ich, schon echt einen Schritt weiter.
Das ist interessant mit dieser Fehlerkultur, die ja wirklich immer, diese Spanne an, man darf mal einen Fehler machen, wird ja immer kleiner. Nee, das ist ein völlig anderes Thema. Aber ich finde es total spannend, weil das stimmt ja auch. Also dieses, dass man so...
Das finde ich eben nicht ein anderes Thema, weil der Punkt ist, wir reden hier über das Leben.
Ja.
Der Druck, keine Fehler machen zu müssen, treibt dich auch in den Konsum. Weißt du, was ich meine? Um zu funktionieren, um keine Schwäche zu zeigen, um nicht angreifbar zu sein, muss ich mich zusammenreißen. Also in Japan ist ja eine ähnliche Kultur, sehr viel Fassade, sehr viel, ich muss funktionieren,
machen
lächeln.
Machen wir genau darüber.
Weißt du? Ja, und uns fehlt einfach Wahrhaftigkeit.
Ja.
Und das, jetzt zurück zu dem Gespräch von an der Brücke. Das meinte ich mit der Vision für dieses Land.
Mhm.
Wir sitzen doch alle in einem Boot. Wir wollen doch alle in Ruhe und in Frieden eigentlich leben.
Ja.
Wir haben doch eigentlich alle dasselbe Ziel. Warum schaffen wir das nicht, da gemeinsam ranzugehen?
Also ich meine, die einfachen Antworten auf diese Frage sind ja, weil einfach gerade alles so scheiße ist, weil einfach es
ist so. Ist das so? War es nicht immer schon scheiße?
Das ist die große, also das ist die einfache Antwort auf diese Frage, die also keine richtige Antwort oder falsche Antwort ist. Es ist diese subjektive Wahrnehmung von, in Deutschland läuft alles, also anders.
Hm.
Das große Unglück. Wenn wir über den Lockdown zum Beispiel sprechen, das zeigt ja auch, wie sehr Unglücke existieren können, obwohl eigentlich alles okay ist. Also sozusagen Lockdown in Deutschland ist ja nochmal was anderes gewesen als zum Beispiel Lockdown hier in Japan oder Lockdown in Thailand.
China.
Oder Lockdown in China.
Neubaublocks zugeschweißt.
Aber es hat ja trotzdem nichts, daran geändert, dass junge Menschen Benzos nehmen mussten, um das zu ertragen. Also so.
Die ganz wichtigen Jahre in ihrer Jugend beraubt worden sind.
Ja.
Also beraubt, das hat schon Vorsätze, aber die nicht stattgefunden haben, so möchte ich es mal sagen. weil dieses Berauben ist schon wieder so ein Narrativ, ja, was so was
die stattgefunden haben.
Vorsätzliches, ja, ja, nicht stattgefunden haben. Und wisst ihr einfach, das mal anzuerkennen, wäre ja schon mal ein Ding.
Wurde das? Ich dachte, das wurde mittlerweile anerkannt, dass man das irgendwie...
In welcher Form? Ja. Dass man mal drüber geredet hat, oder wie meinst du das jetzt? Ja. Ja, also meine Erfahrung ist, dass sich diese Generation sehr ungehört fühlt. Wieder ein anderes Thema, aber du merkst, es hängt alles zusammen.
Irgendwie hängt alles zusammen. Genau. Ich will dir aber noch eine abschließende Frage stellen. Was ist denn passiert an einem letzten, der letzte Konsum, und dann lasse ich es?
Letzte Konsum. Ich glaube, an den kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Es war, ich würde sagen, die letzte Konsumphase.
Ja.
Ja. Also es war eigentlich so, dass, ich versuche es dir wirklich klar zu machen, die letzten Konsumeinheiten waren ja so, dass du dir die Leine reingezogen hast, eine Stunde vielleicht ein bisschen ein Hochgefühl hattest und dann folgten tagelang nur Depressionen und Abklatsch. Die Zeit war vorbei. Mhm. Alles hat im Leben seine Zeit. Die Zeit war vorbei, weißt du? Aber es war halt so zur Gewohnheit geworden, wie mit dem Rauchen, ihr kennt das doch.
Ja.
Weißt du, du machst die Kippe an und es ekelt dich schon an, aber du rauchst halt trotzdem weg und zündest dir 5 Minuten später noch eine an.
Ja.
Weil du, weil man schwach ist, weil man auch manchmal ein Dünnbrettbohrer ist. Das ist ja so, weißt du?
Ja.
Und das ist auch okay, dazu zu stehen. Aber das muss dir auch erstmal bewusst werden, damit du die Stärke findest und sagst, nee, ich habe keinen Bock mehr drauf, lass es jetzt. Es ist aber sehr schwierig, in seinen eingefahrenen Bahnen damit aufzuhören. Das sind Routinen, die über Jahrzehnte gewachsen sind. Und darum hatte ich großes Glück, dass ich wirklich den Move gemacht habe, zur Liebe, mit Kontinentwechsel, mit 2 Jahren Shanghai, mit meiner Frau Balinesin. Also der Sprung in eine komplett andere Welt. Und da muss ich sagen, habe ich großes Glück gehabt, dass das für mich überhaupt bereitstand.
Das ist ein großes Privileg.
Ja, aber für die ich mich auch entschieden habe.
Ja.
Also viele Leute machen da auch die Tür zu und sagen, ist mir zu anstrengend.
Ja.
Weißt du, das war nicht alles leicht. Ja, aber du hast recht, ja, als Privileg betrachte ich es auch. Und ich habe...
Also ohne, dass das jetzt nicht irgendwie so hoch ist.
Ich weiß, was du meinst. Ja. Aber... Um mich da ein bisschen auch meinen Anteil dran zu sehen, würde ich sagen, ich habe halt die Verantwortung übernommen, mich für dieses Privileg zu entscheiden.
Ja.
Mit allem, was dazu gehört. Und dazu gehörte einfach auch die hundertprozentige Entscheidung für diese Frau, von der mir alle abgeraten haben, Sebastian, eine Frau, die 13.000 Kilometer weg ist, du schaffst das doch nie. Weißt du wie, also die Leute, die glauben ja nicht mehr an dich.
Ja.
Die sagen, komm du hast jetzt 10 Jahre Christi gezogen.
Du bist ein Ruffi.
Ja genau, guck dir mal an, 2 Studien versaut, du bist ein Skateboardladenverkäufer und jetzt willst du eine Frau aus Bali nach Deutschland holen, nach Hördorf zu spinnen. Mhm. Ja, aber ich bin so ein Typ, je mehr man mir davon abgeraten hat, und das war bei den Drogen ganz genauso, umso mehr habe ich mich reingestürzt. Und ein Abschlusssatz dazu,
ja?
Um meine Persönlichkeit zu beschreiben, ich habe mich von einer stoffgebundenen Sucht namens Drogensucht in eine stoffungebundene Sucht namens Liebe gestürzt.
Oh. Wäre ich jetzt 12, würde ich wahrscheinlich sagen, cringe. Ich bin aber 45 und sage, es ist toll.
Du wärst cringe, würdest sagen cringe und würdest nach Hause gehen und denken, scheiße, der Typ hat recht gehabt. Weißt du wie?
Ja.
Nee, weil es die Wahrheit ist. Weil auch diese Liebe extrem war. Weil dieser Weg extrem war.
Ey, was mir immer wieder auffällt, jetzt auch, ich habe ja schon häufiger mit Menschen mit Suchtgeschichte gesprochen. Ja. Ey, man muss öfter mit Menschen reden, die eine Suchtgeschichte haben. Was du ja in deinem Podcast machst. Das sind einfach immer krasse, also die Gesellschaft vermittelt dir das Gefühl, Suchtgeschichten sind Geschichten des Versagens, aber eigentlich sind Suchtgeschichten Geschichten eines krassen Widerstands und des Lebens. Und das ist einfach, das muss man auch mal anerkennen.
Das geht ja ganz genauso. Wir interessieren uns doch für den Menschen.
Ja.
Ist das mal scheißegal wer, weißt du? Und ich war immer Fan vom Mensch. Ich war immer Fan vom Leben. Und darum reden wir heute hier. Darum hast du einen Podcast, ich einen Podcast und wir lieben das Gespräch und wir lieben die Auseinandersetzung. Und das sind wir schon wieder in der Gesellschaft und im Land.
Ja.
Wir müssten viel mehr anfangen zu reden, ohne den anderen immer per se überzeugen zu wollen.
Toll, tolles Schlusswort. Vielen Dank für dieses Gespräch. Alright. Wir sind auch direkt wieder beim, haben wir gut getimt,
ja,
direkt wieder beim 7-Eleven angekommen.
Ah ja, mit Profis arbeiten.
Ja.
Genau. Super.
Ja, schön. Toll, dass du heute früh mich bei 7-Eleven gesehen hast, mir geschrieben hast auf Instagram und wir jetzt 10 Stunden später miteinander einen Spaziergang durch Tokio gemacht haben.
Und morgen fliege ich nach Bali.
Und morgen fliegst du nach Bali. Also es ist wirklich richtig toll.
Ich habe noch was zu trinken und ich habe eine Stunde geredet.
Ja. Ich habe auch auf jeden Fall rum bei 7-Eleven.
Ja, genau.
Das war's.
Ja, cool. Dank dir. Es war ja auch, eine Stunde lang rückwärts laufen ist auch nicht das Geilste, oder?
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.